Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Wohnen wird deutschlandweit immer mehr zum Luxus. Klingt dramatisch, ist aber so. Noch nie sind Mietpreise so stark angestiegen wie in den vergangenen Jahren. Und mit unserem heutigen Gast, Nathanael Over, sprechen wir über sein Buch Die Wohnwende und begeben uns auf Spurensuche in der Immobilienwirtschaft. Wie kam es zur Preisexplosion und was muss sich in der Baubranche tun, damit wir diese Aufwärtsspirale endlich beenden können? Auf diese und weitere Fragen finden wir in dieser Folge gemeinsam Antworten. In diesem Sinne, Nathanael, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, heute mit dir darüber sprechen zu können.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Steigen wir gleich mal hinein. Stell dich noch kurz mal vor, wer bist du und was machst du?
Also ich bin Nathanael Over. Meine Leidenschaft ist, Wohnraum zu entwickeln durch serielles Bauen. Ich bin eigentlich Bauingenieur und habe auch Betriebswirtschaft und Schwerpunkt Immobilien studiert. Und habe in den letzten 5 Jahren etwa 50 Mehrfamilienhäuser in Holz gebaut.
Sehr spannend, sehr spannend. Und wie bist du dann zu diesem eigentlichen Thema denn gekommen? Immobilien ist jetzt, der Bauingenieur ist doch eher mehr so der Planer, mehr der Konstrukteur. Wie kommt man dann zum Thema Immobilien?
Ja, also wir haben ja unser Einfamilienhaus so gebaut, da war ich 13 Jahre alt. Und da fand ich das total faszinierend. Das war schon auch im seriellen Holzbau. Und ich habe beschlossen, mit 13, ich will eigentlich mal der Chef der Baustelle sein. So, das war mein Lebensziel. Und dann habe ich halt angefangen zu studieren irgendwann und dann in der Tragwerksplanung zu arbeiten während des Studiums. Und dann bin ich ins Projektmanagement gewechselt und fand das sehr spannend. Und so kam es dann auch, dass ich nochmal Betriebswirtschaft studiert habe, weil gerade eine ziemliche Krise in der Bauwirtschaft war zu dem Zeitpunkt. Und ich fand es spannend, immer das ganze Thema ein bisschen größer anzugucken. Und ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, die Tragwerksplanung fand ich faszinierend im Entwurf, aber im Rechnen fand ich das dann nicht ganz so spannend. Aber vielleicht war die Software nicht gut genug damals.
Ja, wahrscheinlich hast du dann auch nicht unsere Programme verwendet. Vielleicht deswegen. Hey, Spaß beiseite. Okay, dann Projektmanagement. So bist du dann stärker mit dem Thema Immobilien in Berührung gekommen und du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit dem Thema Wohnungsnot auf dem deutschen Immobilienmarkt. Wie kommst du denn jetzt genau zu diesem Thema?
Ja, ich fand es irgendwie immer spannend, also schon im Bauingenieurwesen das Thema Holz. Und ich bin vor 5 Jahren dann als Bereichsleiter zu einer Stiftung gekommen, die seriellen Holzbau angefangen hat, für Menschen am Rand der Gesellschaft zu bauen. Und mir wurde dann so bewusst, was es bedeutet, wenn Menschen, die sich normalerweise keine Wohnung leisten können, irgendwie eine Wohnung einziehen. Ja, wenn man so sieht, wie eine Familie mit ihren Kindern auf einmal entdeckt, es gibt eigene Kinderzimmer, das ist ganz anders, als wo wir vorher gewohnt haben. Und auch zu lesen davon, dass Menschen auf der Straße leben. Ja, also es ist mir irgendwie nochmal bewusster geworden. Ja, also wenn ich durch die Straße laufe, gerade in Berlin immer wieder, ne, zu erleben, da leben Menschen wirklich direkt neben der S-Bahn, Gleisen und so. Das finde ich irgendwie eine Herausforderung für unser Land, dem es so gut geht, dass es inzwischen so viele Menschen gibt, die sich wohnen und zu Hause nicht mehr leisten können. Und das bewegt mich irgendwie. Da habe ich gesagt, da will ich mich für einsetzen, dass da was passiert und nicht nur beim Reden bleiben.
Mhm. Sehr stark, finde ich richtig gut. Jetzt hast du auch schon gesagt, okay, in unserem Land ist das ein durchaus großes Thema. Man sieht das auch in den Großstädten, Berlin, man kennt, also ich kenne ja auch ein bisschen die Münchner Mieten, die sind ja auch exorbitant hoch. Aber jetzt war vielleicht mal ein bisschen allgemeine Frage. Wie steht es denn um den Immobilienmarkt hier in Deutschland?
Also ich glaube, wir haben ja, also jetzt der reine Immobilienmarkt hat ja, oder die Immobilienwirtschaft hat ja sehr fette Jahre hinter sich bevor die Krise jetzt vor 3 Jahren vielleicht kam. Man konnte bauen, was man wollte, man konnte alles verkaufen. Es gab im Wohnungsmarkt sehr, sehr viele Player, auch also jeder konnte irgendwie bauen und verkaufen. Und das hat sich natürlich massiv geändert, aufgrund der Rahmenbedingungen. Wir haben einmal das Thema Baukosten, aber auch natürlich Zinsanstieg. Und wir haben das Thema Zuwanderung und Wohnflächenvergrößerung. Das alles drückt natürlich, ja. Und für mich ist immer so diese Größenordnung zu überlegen, dass wir uns vorstellen müssen, in Deutschland leben über 400.000 Menschen, die untergebracht sind in Notunterkünften. Das ist so einmal die Stadt Stuttgart als Größenordnung, einfach mal ein Gefühl zu kriegen, um welche, wie viele Menschen es eigentlich geht. Das finde ich schon, ist schon mal ein Thema, dem wir uns auch widmen sollten, ja. Aber wie gesagt, ich finde, der Immobilienmarkt hat sich einfach verändert. Wir haben profitiert und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir merken, die Wirtschaftlichkeit passt nicht mehr. Die Investitionen gehen zurück. Die Baukosten sind massiv gestiegen. Das macht uns natürlich insgesamt Sorge, aber beziehungsweise fordert uns auch sehr neu heraus. Mhm.
Und wie ist denn jetzt die neueste Entwicklung? Gibt es schon gewisse Trends, dass sich die Baupreise wieder ein bisschen normalisieren? Auch hinsichtlich der Zinsen, wie ist denn da die aktuelle Entwicklung? Mal vor 3 Jahren, vor allem jetzt auch noch so zu Zeiten Corona, sind diese Preise extrem hoch gestiegen. Was ist denn jetzt dein aktueller Eindruck?
Also ich glaube, wir haben eine leichte Entspannung oder beziehungsweise im Eigentumsmarkt hat man sich, glaube ich, auch daran gewöhnt, dass es so hoch ist. Ist natürlich echt eine Herausforderung für viele Familien, die sich das vielleicht 3, 4 Jahre noch leisten können und sich es jetzt nicht mehr leisten können. Die Banken sind eher wieder vorsichtiger geworden. Also ich finde, es gibt keine Erholung. Ich glaube aber, dass wir uns darauf eingestellt haben und vielmehr müssen wir uns, glaube ich, herausfordern lassen, dem zu begegnen. Ja, also wir müssen nach Lösungen suchen und nicht beklagen, dass es anders ist, weil ich glaube, wir haben auch vieles verschlafen. Ja, also es ist ja immer so, wenn es läuft, dann musst du nicht innovativ sein, sondern dann kannst du die Kuh melken, solange sie lebt. Und auf einmal gehen viele Dinge nicht mehr. Und hier brauchen wir einfach neue Denkansätze, neue Innovationen. Dinge müssen neu gedacht werden. Und da haben wir uns, glaube ich, auf den Weg gemacht. Aber da gibt's noch nicht den durchschlagenden Erfolg, sondern die Märkte sind ja immer noch sehr angespannt. Ja, und es wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre nicht wirklich besser. Zumindest auch, wenn wir die Baugenehmigungszahlen angucken. Ist da wenig in der Pipeline, was zur Entspannung führen kann. Mhm.
So, eben hast du auch gesagt, dass wir einiges verschlafen haben. Jetzt mal vielleicht ein bisschen eine sehr direkte Frage, aber kann man jemanden den schwarzen Peter in die Schuhe schieben? Ist jemand schuld? Gibt es dafür Ursachen? Ist es mehr die Politik, die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft? Was sind denn die Ursachen für diese, sagen wir mal, besorgniserregende Entwicklung?
Also ich glaube, Ursachen ist das bessere Wort. Ja, Schuld ist natürlich immer eine schwierige Sache. Ja, ich glaube, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und wir haben, wie gesagt, glaube ich, manches einfach verschlafen oder wollten es auch nicht angucken. Ich glaube, dass wir politisch eher unseren Ideen gefolgt sind, die wir politisch hatten, als dieser Realität und deren Auswirkungen so stark anzugucken. Und das meint jetzt nicht nur die letzten 3, 4 Jahre, sondern auch davor. Wir haben ja zum Beispiel abgeschafft oder zumindest sehr runtergefahren das ganze Thema Sozialwohnungsbau. Wir haben viele Wohnungsbestände verkauft, die Kommunen, und gesagt, naja, damit haben wir jetzt aber Geld gemacht und haben es woanders investiert. Ich halte diese Entscheidung für sehr fragwürdig, ja, weil wir am Ende natürlich jetzt den Preis dafür bezahlen. Und auf der anderen Seite, in den Situationen, wo man diese Entscheidung trifft, da schien sie ja richtig zu sein. Ja, wir haben ja vorher, also als ich studiert habe, hat man davon gesprochen, dass alles schrumpft und die Alterspyramide, und wir brauchen gar nicht mehr so viel. Wir haben damals Dinge abgerissen, einfach damit wir den Wohnungsmarkt auch wieder in den Griff kriegen oder bereinigen konnten. Insofern ist das, glaube ich, ein Thema, was wir uns zum Teil einfach die Ursachen darin liegen, dass wir sie selber verantwortet haben, aber aus gutem Wissen und gewissen das, glaube ich, auch gemacht haben, ja, aber auch nicht geguckt haben, was könnte kommen. Ich glaube, wir haben, und das ist ja unser großes gesellschaftliches Thema, der Umgang mit Migration oder Geflüchteten, ist ja einmal, ich sag mal, ein politisches Rahmenthema, wo man wirklich Lösungen für braucht. Und am anderen Ende ist es natürlich auch ein sehr persönliches Thema für den, der jetzt schon mal hier ist. Ja, also ich glaube, da muss man manchmal auch ein bisschen unterscheiden. Wir brauchen, glaube ich, da gute Rahmenbedingungen, dass wir damit umgehen können, dass wir Integration an den Punkten auch aktiv gestalten, wo wir Geflüchtete jetzt hier haben. Und auf der anderen Seite müssen wir überlegen, wie gehen wir insgesamt damit um. Aber das macht natürlich auch was mit dem Immobilienmarkt. Ja? Also die Geflüchteten aus der Ukraine, über 1 Million, das bedeutet natürlich eine massive Veränderung. Und wenn man sie zunächst erstmal notdürftig unterbringt, kommt ja irgendwann das Bedürfnis nach einer eigenen Wohnung, nach einer eigenen Sicherheit. Das steht uns ja momentan alles auch bevor. Und das muss man, glaube ich, sehr gut angucken. Und da gibt es keine einfache, da gibt es auch keine Schuldfrage, sondern da kann man sagen, der Krieg ist erstmal schuld. Und wir haben aus Menschlichkeit und Humanität hier erstmal gehandelt. Aber das führt natürlich ganz politisch, ganz tief rein. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass wir uns verführen lassen haben von den niedrigen Zinsen. Ja. Also wenn wir uns angucken, wie wir vor 30 Jahren gebaut haben und heute bauen, ja, also ich sehe da jetzt wenig substanzielle Entwicklung. Ja. Und auch wenn wir von seriellem Bauen sprechen, gibt es da doch noch viel Potenzial nach oben, wo man Dinge überlegen könnte. Ich glaube, das ist ein Mix daraus, ja. Ich glaube, wir haben viel Geld verdient, eine Politik hat etwas verschlafen, wir haben gesellschaftliche Ereignisse gehabt, die dazu führen. Und wir müssen jetzt gestalten und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Wir müssen die Dinge in die Hand nehmen, die Verantwortung übernehmen und überlegen, wie können wir das verändern. Und ein paar Dinge können wir halt einfach nicht verändern und dann müssen wir damit leben.
Du hast es jetzt gerade erwähnt, gestalten. Wir müssen hier gestalten, sei es die Politik, sei es wir Planer, sei es aber auch Leute auf der Bauausführung, noch Lösungen suchen, neue Denkansätze entwickeln. Und deswegen trifft es sich ja umso besser, dass du auch darüber ein Buch geschrieben hast. Und zwar mit dem Titel Die Wohnwende. Um was geht es denn in dem Buch ganz grob? Vielleicht einmal auch mal kurz zusammengefasst.
Ja, ich habe mir überlegt, was sind die Ursachen? Haben wir gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und Wohnen ist ja doch eine sehr komplexe Angelegenheit, ja. Und wir haben auch festgestellt, es gibt nicht den Schuldigen, sondern es gibt halt verschiedenste Aspekte, die hier zusammenspielen. Und das einfach mal zu beleuchten, sowohl gesellschaftlich und nicht nur, aber auch aus Richtung des Bauens, was für Möglichkeiten haben, dann haben wir das ganze Thema Ökologie, Nachhaltigkeit, ja, alleine das ist ja eine Revolution im Bauen, die wir noch gar nicht so richtig verarbeitet haben und durchdrungen haben und umgesetzt haben. Und da rein spielt ja dann wieder dieses Thema Wirtschaftlichkeit. Und dann geht's noch um Ästhetik, um Schönheit, um Städtebau. Also wir haben so viel Spannungspunkte in diesem Punkt Wohnen. Und am Ende wird es ja ganz persönlich, ja. Am Ende sitze ich in meiner Wohnung oder in meinem Haus mit meinem Garten, möchte nicht, dass der andere hinter meinem Haus baut oder neben meinem Haus. Das wird ja sehr, sehr persönlich, weil natürlich zu Hause auch was sehr Persönliches ist, ja. Und in dieses Spannungsfeld einfach mal einzutauchen mit Geschichten und über die Tellerrand zu gucken, ist, glaube ich, ganz wichtig und auch dankbar zu werden für das, was man hat, ja. Für uns ist das so selbstverständlich. Viele auch eine Entscheiderebene und mit Einfluss, die haben kein Wohnproblem, die können sich auch hohe Mieten leisten. Aber natürlich gibt es einen immer größer werdenden Teil dieser Gesellschaft, der an den Rand gedrängt wird damit. Und irgendwann wird es eine Konsequenz haben, weil die werden nicht nur zugucken. Ja? Und das sind eher das, was mich motiviert, zu sagen, wir müssen uns diesem Phänomen stellen, weil irgendwann wird es mit jedem von uns zu tun haben, weil die Wohnungsnot wird vor unserer Haustür auch irgendwann sein. Ja, wenn ich am Ende abends nicht mehr alleine rausgehen möchte als Frau, dann habe ich das Thema eigentlich schon vor meiner Haustür.
Ja, das sind die gewissen Probleme, die aktuell bestehen, über die vielleicht auch passende Möglichkeiten oder auch Lösungen, sprechen wir gleich. Vielleicht nochmal ganz kurz auf das Buch. Was würdest du sagen, was sind denn so die drei interessantesten Erkenntnisse auch aus diesem Buch, die für dich auch an den Leser bereit interessant wären?
Ich glaube, es geht darum, einfach nochmal wahrzunehmen. Ja? Also ich habe versucht, verschiedenste Geschichten zu erzählen und aufzugreifen, die mir begegnet sind, um verschiedene Aspekte auch zu beleuchten. Ja? Das eine haben wir schon gesagt, was Wohnungsnot bedeutet. Ich finde, dieses ganze Thema, wieder etwas gemeinsam zu gestalten, und das gilt zunächst einmal für das Planen und Bauen. Also wir sind ja, je größer das Projekt, desto mehr wird gestritten und desto mehr sichert sich jeder ab. Und ich finde, es ist manchmal gar kein gemeinsam Errichten mehr, sondern es ist irgendwie der Überlebenskampf des Einzelnen. Und dieses gemeinsame Gestalten fängt für mich im Planen und Bauen an. Und diese Schnittstellen sind ja auch inzwischen sehr komplex geworden und juristisch. Aber die Frage ist ja, können wir nicht wieder ein Ziel haben? Und wir haben das in der Vergangenheit viel gemacht, dass wir Planer, ausführende Firmen früh an den Tisch geholt haben und sagt, wir haben eigentlich was Größeres vor. Ja? Am Ende geht es hier um Menschen, die hier einziehen, und nicht nur darum, dass ich mein Ding durchziehe. Und ich glaube, ein größeres Bild für das zu haben, warum ich etwas tue, das hilft uns auch im Bauen, gemeinsam ein Projekt zu gestalten. Ja? Und in dem darf auch gestritten und Themen diskutiert werden, damit es gut wird. Aber wir haben einen gemeinsamen Auftrag definiert. Und auch das gemeinsame Wohnen wird für mich nochmal eine neue Frage. Ja? Also wir haben ein massives Thema mit Vereinsamung und auf der anderen Seite riesige Flächen, die jeder bewohnt. Und im Alter nimmt die Wohnfläche pro Person ja überproportional zu. Und dann kommen wir in diese emotionalen Spannungen, ne, von ich bin hier zu Hause, aber ich muss eigentlich oder sollte eigentlich ausziehen, weil hier eine junge Familie einziehen könnte, so wie ich das auch erlebt habe. Und wir haben zu fünft in dem Haus gewohnt, jetzt wohnt man zu zweit da drin. Meine Eltern überlegen mit 80 jetzt auszuziehen, um einen Raum zu schaffen, dass eine junge Familie einzieht, ja. Das sind Themen oder gemeinsames Wohnen, ne? Wie kann man im Clustern wohnen, wie kann man wieder Begegnungen schaffen, durch eine gute Architektur, durch Konzepte, die halt nicht darauf basieren, dass ich nur für mich bin, sondern dass ich für mich sein kann, auf der einen Seite Privatsphäre und auf der anderen Seite aber auch Begegnungen habe, ja. Und Begegnungen machen unser Leben am Ende ja auch reich. Also es ist ja nicht nur, dass der Nachbar stört, ja, sondern für den Kaffeeklatsch ist er auch gut genug, ja. Und das Dritte ist, glaube ich, das Thema, dass wir innovativ denken müssen und gerade wieder Ingenieurskunst und wirklich Lösungen zu denken ermöglichen müssen. Und man hat so das Gefühl, Bauen und Planen geht nur noch um das Einhalten von Regeln, Verbote, bis hin zu Mieten. Also wir regulieren alles ganz stark und eigentlich nehmen wir uns die Freiheit, gute Lösungen zu gestalten. Und das frustriert mich am Ende, ja. Also wenn ein Architekt, der plant, oder ein Bauingenieur, ein Tragwerksplaner, die hängen am Ende alle nur noch irgendwie daran, den Stand der Technik zu erfüllen, der aber nicht klar definiert ist, dann wird Bauen auch nicht mehr kreativ, sondern dann wird es eigentlich am Ende immer eine juristische Frage, ja. Und damit verlieren wir, glaube ich, vieles von dem, warum wir angetreten sind, auch zu gestalten, zu bauen, unsere Umwelt zu gestalten und nicht irgendwelche Regeln einzuhalten. Und das ist, finde ich, das nächste große Thema. Und dann braucht es eine neue Vision von Wohnen, glaube ich. Und uns auch nochmal unsere Ideale vor Augen zu führen. Ich habe ein Kapitel genannt, das Haus am See. Ja? Wie viele Deutsche träumen davon, ein Haus am See am Ende zu haben? Und wie viele Häuser am See und Fluss können wir uns ökologisch leisten? Oder, also wenn wir das einfach mal überlegen, 82 Millionen leben am Fluss und am See, dann haben wir einfach ganz andere Themen. Aber das ist eigentlich unser Ideal, dem wir nachjagen, irgendwie ganz tief. Ja, und wenn 60% der Deutschen immer noch ein Einfamilienhaus haben wollen, dann ist das eine Realität und das ist ein Traum, mit dem wir auch gewachsen sind. Und das ist was mega Schönes. Und trotzdem überfordert es unsere Umwelt am Ende und unser Sozialleben wahrscheinlich auch. Also diese Spannung finde ich total spannend und die versuche ich einfach mal auch darzustellen und mit reinzunehmen und uns einen Spiegel vorzuhalten.
Da fällt mir jetzt spontan Folgendes ein. Du hast jetzt gerade gesagt, 60% der Familien wollen ein Einfamilienhaus. Ich gehe da mal davon aus, vielleicht auch mit einem Garten oder so. Aber trotzdem leben, ich weiß nicht die genaue Zahl, das ist jetzt nur mal eine grobe Schätzung, 70-80% in den Städten und der Rest halt im ländlichen Gebiet. Aber wenn ich halt in der Stadt wohne, bin ich ja meistens selber in einer Wohnung. Einfamilienhaus wird wahrscheinlich schwierig. Ich denke hier einfach nur an die Münchner Bevölkerung.
Ja.
Was sagst du denn dazu?
Ja, ich glaube, wir müssen uns unsere Träume halt anschauen, ja. Also wir können ja alle, ne? Also wir träumen ja von vielen Dingen, ja. Also von schnellen Autos, keine Ahnung was, ja. Von glücklichen Beziehungen, ja, von anderen Nachbarn. Also und dann trifft die Realität, ja. Und so ist es ja im Wohnen auch. Und ich glaube, wir brauchen eine andere Haltung dazu, ja, am Ende. Und die ist halt unbequem. Es bedeutet zum Teil Verzicht in der Praxis. Es bedeutet vielleicht erstmal auch nochmal sich drauf besinnen und dankbar zu werden für das, was man hat. Ja, also eine schöne Wohnung ist auch was Schönes und man kann erstmal dankbar sein, ja, und im Vergleich zu dem, der halt nur ein Zelt hat, ist das schon mal ein mega Fortschritt, ja. Natürlich, im Vergleich zur Villa am See ist es ein Abstieg, oder dem Einfamilienhaus, wo die Kinder im Garten spielen können und ich das nicht habe. Hier braucht es, glaube ich, einfach eine Sensibilisierung dafür, was können wir uns leisten, was geht und was geht nicht. Und aber eine innere Haltung, glaube ich, nicht den Verlust zu betrauern, sondern wie immer noch gestalten zu denken und zu sagen, ey, was mache ich aus meinen Möglichkeiten und was geht da? Das finde ich so die Spannung, ja. Und ich würde niemandem vorschreiben, er darf kein Einfamilienhaus bauen, ja. Also, sondern ich habe das Privileg gehabt, darin aufzuwachsen und ich weiß, wie schön das ist und ich gönne das jedem vom Herzen. Und trotzdem stehen wir als Gesellschaft vor einer Herausforderung, die halt vielleicht nicht mehr die Möglichkeiten bietet, was du sagst, ja. Wir können halt nicht unendlich Bauland ausweisen rund um die großen Städte. Und weil es uns ökologisch dann erschlägt irgendwann, ja.
Jetzt haben wir die unterschiedlichsten Herausforderungen. Auf drei Punkte hast du es ja schon heruntergebrochen. Das heißt, die allgemeine Wohnungsnot, das gemeinsame Gestalten, Planen und Bauen auch so, und auch als dritter Punkt dieses innovative Denken. Also vor allem, da spreche ich immer von dieser Überregulierung, die ja hier in Deutschland mit Bravour meistern, also im ironischen Sinne, leider. Ja. Und schauen wir uns jetzt mal einige konkrete Lösungsvorschläge an, die du mit Sicherheit auch in deinem Buch behandelst. Such doch mal oder gib uns doch da mal ein bisschen einen Input, mit welchen Lösungsvorschlägen wir dieser aktuellen Situation entgegenwirken können und wo wir auch aktiv mit wieder das auf einen positiven Trend bewegen können.
Ja, ich glaube, wir haben verschiedene Ansatzpunkte, ne? Wir haben einmal diese gesellschaftlichen Ansatzpunkte, den wir gerade diskutiert haben. Wie viel Wohnfläche brauche ich pro Person? Einfach mal als Frage und wie viel nutze ich? Und das ist die unbequemste Frage, weil sie immer mit mir persönlich zu tun hat, ja, oder wo ist Wohnen? Das ist ja auch ein Thema in meinem Buch, wo ist Wohnen zum Status verkommen, ja, aber nicht wegen der Nützlichkeit, sondern ja, weil ich 3 Bäder und 5 Schlafzimmer habe. Das gehört zu meinem Image dazu, ja. Oder manche müssen halt Venedig mieten, damit sie das inszenieren können, ja, im Vergleich zu dem, was andere können, das ist ja eine Machtdemonstration, ja, und das ist für mich aber nicht der große Hebel, ja, aber das ist einfach das, was ja auch in uns steckt, wenn es um Wohnen geht. Kommen wir auf die praktischen und auf die bautechnischen Themen, ist es, glaube ich, so, dass wir innovativer werden müssen in dem, wie wir bauen. Ich glaube, dass die Baustoffindustrie uns manches vorenthält, was man auch machen kann. Ja, also ich war vor 2 Wochen auf einem seriellen Bau eines sehr namhaften deutschen Unternehmens, wo ich dann festgestellt habe, Die schrauben aber immer noch Ringipsplatten mit der Hand an die Wände am Ende, verspachteln die und verputzen die, ja. Und dann denke ich so, wow, ist das serielles Bauen jetzt, ja? Also, da fängt's dann ja an, ne? Und dann gibt's natürlich die verschiedensten Begründungen, warum wir das machen, von Bauphysik über Abläufe, über Feuchtigkeit, über, ja, aber am Ende brauche ich wieder Handwerker auf der Baustelle, die ich vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr habe. Das heißt, wir brauchen hier Vereinfachung, und das geht natürlich einher mit dem Thema Überregulierung. Ich glaube, wir brauchen hier eine echte Lockerung. Wie gesagt, wir brauchen Kreativität wieder. Wir brauchen günstigere Preise in dem, was wir im Baumaterial auch ausgeben. Ich glaube, wir müssen das Thema Kreislauffähigkeit oder Einsatz vom Baumaterial, was schon irgendwo verbaut ist, irgendwie klären, juristisch, dass man das fördert und nicht jeder, der das macht, irgendwie halb im Knast sitzt, weil er was Gebrauchtes einbaut und keine Gewährleistung auf irgendjemanden schieben kann. Das sind ja irgendwie alles so Themen. Ja, ich bin noch nicht so überzeugt vom Thema Gebäudetyp E. Ich glaube, dass der Gedanke dahinter gut ist, aber auch wieder halbherzig, weil am Ende das Risiko nicht von dem, der es baut, genommen wird, sondern eigentlich da belassen wird und dann in einen privatrechtlichen Vertrag gegossen wird, wo ich sage, na gut, wenn die beiden sich einigen, okay, ja, aber warum kriegen wir das nicht in die Norm verankert? Also warum gehen wir nicht grundsätzlich das Thema an? Und das fehlt mir irgendwie, dass wir anfangen, unsere Normen so zu gestalten, dass sie vielleicht verschiedene Klassifizierungen haben, oder also dass wir eine Rechtssicherheit schaffen dafür und dass es insgesamt verschiedene Wahloptionen gibt, ja. Aber da bin ich jetzt auch nicht so ganz überzeugt, dass das jetzt ganz schnell kommt, ja. Das hat sich ja auch wie viele Jahrzehnte aufgebaut, alles. Aber das wäre wünschenswert, da einen Kahlschnitt zu haben, damit wir insbesondere die Wirtschaftlichkeit runterkriegen, ja. Oder mein großes Fragezeichen ist immer, warum sozialer Wohnungsbau mit 19% Umsatzsteuer besteuert wird, alles, ja. Also ich habe am Ende da Kosten drin, wo der Staat 19% verdient, das verdient kein Bauträger. Aber auf der anderen Seite kriege ich wiederum Förderung. Also sowas verstehe ich zum Teil nicht, ne? Oder dieses, dass man jetzt hier, hat das ja mal berechnet, 37% am Ende staatliche Auflagen oder Umlagen sind eines Gebäudes. Das ist ja eine massive Größe. Wenn wir da nur 10% runterkommen würden, würden wir, glaube ich, viel mehr gestalten können und wieder Investitionen tätigen und Investoren anlocken, die in Immobilien und insbesondere ins Wohnen auch investieren würden, weil ich halte Wohnen für eine wirklich interessante Assetklasse, weil es natürlich eine sehr langfristige Investition ist, die sich auch rentiert. Mhm.
Siehst du auch schon in gewissen Projekten vielversprechende Ansätze, also was bereits jetzt schon eingesetzt und auch umgesetzt wird und auch schon einen Mehrwert zur Wohnwende hat?
Also ich glaube, dieser ganze Trend, den wir haben zum seriellen Bauen oder vorgefertigten Bauen, ist glaube ich, die richtige Richtung. Ich bewundere viele Pioniere, auch die von außen kommen und dann viele Millionen investieren, um momentan dastehen und eigentlich nichts produzieren. Ja, und auf der anderen Seite gerade die traditionellen Bauunternehmen, die wirklich den Absprung schon geschafft haben und sagen, ja, wir wollen da reingehen. Aber wir einfach natürlich auch momentan nicht die Durchläufe und Aufträge haben, dass sich einfach mal so ein System auch entwickeln kann. Ja, also wir haben über 50 Mal ein sehr ähnliches Haus gebaut und haben damit Know-how entwickelt, was natürlich spannend ist, weil du ganz viele Fehler nicht mehr machst. Aber wenn du das nicht hast, diese Möglichkeit, dann kommst du natürlich auch nicht in die Auslastung, in diese Realität und in dieses Thema der Qualitätsentwicklung, die es eigentlich brauchen würde für diese innovativen Ansätze. Ja. Und das andere ist, ich sehe halt viele Startups, viele innovative Ideen, die halt irgendwie untergehen. Ja. Also erstens wollen viele große oder können gar nicht ihr System mal eben umstellen, nur weil ein Startup was Innovatives entwickelt hat, ja, weil deren Systeme so komplex sind, dass man halt das nicht mal eben einpflegen kann. Und auf der anderen Seite die meisten Konzernlenker etwas älter sind und sagen, na, was Neues brauchen wir jetzt gerade nicht, das Alte rechnet sich ja noch. Oder also
diese Innovationsbegeisterung sich auch in Grenzen hält, gerade im Wohnungsbereich. Ja. Also ein Hausverwalter oder große Wohnungsbauunternehmen sind jetzt ja nicht die agilsten in sich, ja, weil natürlich, da geht es immer um Jahrzehnte, da geht es ganz viel um Mietsachen, da geht es ja ganz viel um Details und nicht um innovative Lösungen. Aber eigentlich braucht es das, damit wir da vorankommen.
Okay, und jetzt stell dir mal vor, angenommen, du hättest einen Wunsch frei, einen Wunsch, mit dem du die Baubranche verändern könntest. Was würdest du da konkret machen und wo würdest du da ansetzen?
Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir unsere Baustellen wirklich anders entwickeln könnten. Ja? Also da, wo wir ja eigentlich am meisten Geld investieren in diese individuellen Lösungen. Ich habe noch keine Lösungsansätze, ja, aber ich glaube, es müsste in vielen Dingen viel einfacher gehen. Ja, ich sehe nur den Unterschied zwischen dem, wenn ein vorgefertigter Holzbau entsteht, ja, und der in 4 Tagen so ein Mehrfamilienhaus einfach aufgestellt wird, zu einem traditionellen Rohbau mit Ausbau und anderen Themen. Also was wir für ein Potenzial an diesen Punkten haben, ja, oder ich weiß nicht, ich frage mich immer, was die alles machen im Straßenbau. Ich habe das zwar mal als Bauingenieur studiert, ja, aber ich denke immer, boah, also müssten wir nicht viel innovativer da sein, viel mehr Geschwindigkeit, viel mehr Abstimmung reinbekommen. Also ich würde mir wünschen, dass wir da mit der Lockerung der Normen und auch unsere Abläufe einfach das Potenzial heben und Kosten und Termine da sich total verändern. Ja, und dazu braucht es aber, glaube ich, ein ganz großes Umdenken in dem, wie wir bauen und wie wir produzieren. Und ob wir auch bereit sind und am Ende, ob wir bereit sind, auf unsere individuelle Architektur zu verzichten. Das ist ja dann auch ein Städteplaner oder ein Architekt, die von der Ästhetik her kommen und ganz andere Ansätze haben, immer auch ein schwieriges Politikum. Also ich würde mir wünschen, dass wir wirklich ein großes Umdenken dahin bekommen, hin zu dem, dass wir bauen, neu denken und auch Wohnen neu denken können. Ich glaube, das braucht es.
Okay. Gibt es noch weitere spannende Einblicke aus deinem Buch, die wir jetzt bisher so noch nicht behandelt haben und die du uns gerne teilen möchtest?
Also wie gesagt, ich glaub, Wohnen müssen wir vom Mieter her nochmal denken. Also das wieder ins Visier zu nehmen. Also wenn man sich anguckt, bevor so ein Mieter einzieht, wie viele Menschen daran beteiligt sind und wie viele davon in politischen Gremien versagen, wo es nicht darum geht, ob es dem Mieter gut geht oder nicht oder ob der Mieter was bekommt oder nicht, sondern wo es um ganz andere Fragen geht, auch um städtebaulichen Thema. Also dieses wirklich sich anzugucken, wie helfe ich dem Mieter am Ende eine Mietwohnung zu bekommen oder einem Vermieter, dass er rechtssicher vermieten kann. Wie nehme ich solche Ängste? Das ist für mich ein Ansatzpunkt, der nochmal wichtig ist. Und ich glaube, dass wir das Thema Ökologie, Kreislauffähigkeit im Bau nochmal wirklich konsequenter denken müssen und sollten. Aber aufgrund der Rahmenbedingungen, die aus meiner Sicht völlig veraltet sind an vielen Stellen, das gar nicht denken können oder das nicht gewollt ist. Das ist, glaube ich, so das, was ich mir wünschen würde, ja, und wo es auch nochmal so ein bisschen drum geht. Und dann geht es darum, wie leben wir wieder als Gesellschaft miteinander. Also Wohnen heißt für mich auch immer gesellschaftliche Teilhabe. Jemand, der eine Wohnung hat, kann arbeiten gehen. Ja. Wer keine Wohnung hat, hat Schwierigkeiten mit arbeiten gehen. Ja. Und Wohnen bedeutet am Ende eine Sicherheit auch einer Gesellschaft in dieser Zeit zu geben. Ich glaube, wenn wir jetzt wüssten, wir würden noch alle nach Hause fahren und hätten kein Zuhause und wüssten nicht wohin, das würde massiv was mit uns machen. Und das gibt uns als Gesellschaft Stabilität und das brauchen wir, glaube ich, an verschiedensten Punkten. Und das zu stärken und das aber auch in Beziehungen mit anderen wieder zu leben und das zu stärken. Das sind so Themen, die mich auch nochmal ganz neu inspiriert haben, zu sagen, wir müssen das Bauen neu denken, weil es eine Auswirkung hat auf unsere Gesellschaft.
Was mir da jetzt noch eingefallen ist, Ich war letztes Jahr in den USA, in Philadelphia, in der Stadt. Und was mich da echt extrem schockiert hat, das war diese pure Armut. Armut im Sinne von, dass angefühlt jeder Ecke, wo ich spazieren gegangen bin oder wo ich mal um einen Häuserblock gegangen bin, ja, Obdachlose auf der Straße waren und kein Dach über dem Kopf hatten. Das war für mich extrem schockierend. Und nach wie vor habe ich den Eindruck, dass es uns in Deutschland wesentlich besser geht. Also, dass wir aufgrund unseres Sozialsystems viel mehr Leuten auch ein Obdach gewähren und auch geben können. Hast du da auch irgendwelche Erfahrungen gemacht im Vergleich, okay, Deutschland und anderen Ländern, Nationen, wie es bei denen beispielsweise ausschaut?
Also, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, ne? Also, und ich glaube, Großstadt und Land ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Ich würde das vielleicht gar nicht an verschiedenen Ländern aussehen, sondern einfach an Strukturen, ja. Also, wer nach Berlin kommt, aus Stuttgart, der erlebt das Thema Obdachlosigkeit nochmal viel stärker, wenn du aus einem kleinen Dorf kommst und nach Berlin kommst auch, ja. Ich glaube, diese Unterschiede sind nochmal viel stärker und wir müssen überlegen, wie wir gerade in unseren urbanen Gebieten hier Lösungen finden. Und ja, ich glaube, dass wir in Deutschland da wirklich gut sind, aber wir können vieles lernen, ja. Also die Finnen bauen wesentlich mehr Sozialwohnungsbau. Die haben vor Jahren schon angefangen, dieses Housing First Konzept zu installieren. Das heißt, zuerst eine Wohnung und dann alles andere. Das fängt ja so langsam an, bei uns auch zu greifen. Also ich gebe Menschen erst eine Wohnung und dann gehen sie in Therapie, dann, wenn sie Alkoholiker oder drogenabhängig sind. Ja, wir fangen mit dem Zuhause an als Ansatzpunkt. Das finde ich gut, ja. Singapur hat eine ganz andere Wohnungspolitik, ne? Die ist vielleicht nicht ganz so freiheitsliebend, wie wir sie gestalten würden, aber sie ist zumindest versorgend, ja. Oder in Wien kann man das ja auch sehen. Da hat man sich halt schon vor vielen Jahrzehnten Gedanken darüber gemacht, wie man sich entwickeln will und welche Bedeutung Wohnen hat. Und so, glaube ich, kann man verschiedene Beispiele nehmen, die gut sind. Oder halt in den USA, wo du sehr viel Selbstverantwortung hast, was auf der einen Seite den Vorteil hast, du wirst Safe-Millionär, vielleicht einfacher, aber die Armut ist auch wesentlich größer, ja, und diese Fürsorge füreinander. Und ich glaube, diese Solidargesellschaft, die wir hier leben, die ist schon ein sehr, sehr hohes Gut. Und wir müssen immer wieder gucken, wo müssen wir diese Spannung auflösen. Und am Ende sind es Einzelschicksale, ja. Und das ist halt das, was uns ja auch betroffen macht, ja. Wenn du durch eine Stadt gehst und diesen einzelnen Obdachlosen siehst, das bewegt uns am Ende. Und das ist aber, muss, glaube ich, ein Indikator sein und eine Inspiration zu sein. Was müssen wir gesellschaftlich verändern?
Okay. Alles klar. Kommen wir zum Abschluss. Und zwar stelle ich am Ende eben die eine Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Und das mache ich auch an der Stelle, Nathanael. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Mein Lieblingsbauwerk ist ganz klar aus Holz gebaut. Ja. Also ich liebe Holzhäuser. Ich liebe diese Wärme von Holz, diese Gemütlichkeit, aber auch dieses nah an der Natur noch zu leben oder zumindest das Gefühl zu haben. Das ist eigentlich mein Lieblingsbauwerk. Ja. Also ich liebe es, in Holz zu wohnen, und es ist auch nochmal ein großer Traum, dass ich das auch nochmal vielleicht selber mal in ein Mehrfamilienhaus komplett aus Holz ziehen kann, ja. Das finde ich total faszinierend, und das ist für mich auch ein Stück Lebensqualität und Naturverbundenheit und dieses Bewusstsein, wir sind Teil von etwas Größerem.
Also jetzt allgemein Holzgebäude, jetzt kein spezielles oder so?
Nee, kein spezielles, ne? Also da, wo viel Holz zu sehen ist und am liebsten auch außen zu sehen ist, ja. Ich finde das immer schade, wenn man Holz baut und dann das Ganze verputzt. Das verliert eigentlich an Schönheit.
Mhm. Okay. Sehr schön. Alles klar. Nathanael, ich sage vielen lieben Dank. Super spannende Folge und wünsche dir danach für die Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Danke, dass du da warst.
Herzlichen Dank für das Interview.